Hallo und willkommen zu School Must Go On, meiner Podcast-Bildungsexpedition um die Welt. Heute reisen wir nach Japan, einem Bildungssystem, das zu den PISA-Anführern gehört, und wir sprechen mit Wolfram Schrimpf. Wolfram ist Schulleiter an der deutschen Schule in Yokohama. Das Klientel dort ist anspruchsvoll. Ja, die Ganztagsschule bietet diverse Abschlüsse an und unterrichtet von der ersten Klasse bis zum Abitur. Ihr könnt euch also vorstellen, dass er als Schulleiter keine einfache Corona-Zeit hinter sich hat. Welche Veränderungen es an seiner Schule gab und wie sich seine Schule nachhaltig verändert hat, darüber lernen wir in den nächsten Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Wolfram.
Hallo Stefan.
Wolfram, ich freue mich tierisch, dass wir Zeit gefunden haben. Es ist 11.53 Uhr in Berlin und ich glaube 18.53 Uhr in Japan, dort wo du gerade bist. Stimmt's?
Ganz genau, ja. Jetzt kurz vor 7 hier in Tokio.
Und ich finde es klasse, denn wir sprechen heute mit dir, mit jemandem, der Schulleiter war, schon viele Jahre und das an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Du warst in China Schulleiter, du warst in Leverkusen Schulleiter und du bist jetzt in Japan Schulleiter. Wie wird man denn Schulleiter an internationalen Schulen?
Also ich bin ja nicht wirklich an einer internationalen Schule, sondern an einer deutschen Schule. Das ist ja hier die deutsche Schule Tokio-Yokohama, also eine der 140 deutschen Auslandsschulen. Und da wird man natürlich als verbeamteter Lehrer beziehungsweise auch Schulleiter, der ich eben vorher in Leverkusen war, über ein reguläres Bewerbungsverfahren Schulleiter im Ausland, indem man sich eben auf die ausgeschriebenen Stellen bewirbt. Und für diese Funktion muss man einen gewissen Auswahlprozess durchlaufen und kann dann maximal 8 Jahre eben so eine Stelle übertragen bekommen.
Du warst davor in Shanghai, jetzt Yokohama, was bei Tokio liegt, für die, die das nicht wissen, Metropolregion Tokio-Yokohama, also in den absoluten Tech-Zentren, und Leverkusen zählen wir auch mal dazu. Wir finden es super spannend. Wir sind super spannend, mit dir heute über die letzten 18 Monate Corona-Pandemie zu sprechen, aber eben auch über Digitalisierung und das japanische Bildungssystem. Das sind so die Eckpfeiler, die ich mir so aufgemalt habe auf meiner Mindmap für unser Gespräch. Und ich würde einfach am liebsten mit dem heißesten Topic, nämlich Corona, beginnen. Ihr seid irgendwie deutsche Schule im Ausland, habt also erstmal auch deutsches Schulrecht und auch viele Anweisungen aus Deutschland. Gleichzeitig seid ihr da nun in Japan. Wie habt ihr denn da nun euren Weg als Schule, wie hast du denn deinen Weg als Schulleiter gefunden, während der Corona-Zeit Unterricht zu gestalten? Was waren die Positionen, was waren die Vorgaben? Wer hat dir eigentlich gesagt, wie du dich zu verhalten hast und wo deine Freiheitsgrade sind?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation gewesen. Man muss ein bisschen wissen, wie die japanische Gesellschaft funktioniert. Corona ist hier im Februar 2020 bei uns angekommen. Das haben, denke ich mal, viele in Deutschland auch mitbekommen durch dieses Kreuzfahrtschiff, das in Yokohama im Hafen lag und wo dann ja ein erster Hotspot sich tatsächlich gebildet hat. Und wir haben damals das so ein bisschen beobachtet von Schulseite aus, erinnere ich mich noch, was tut sich da so, haben uns eigentlich nicht so große Sorgen gemacht anfangs. Wir haben uns aber so ein bisschen auch vorbereitet, erinnere ich mich auch noch, wir haben so ein Ritual an der Schule, dass wir montags morgens alle Schüler in der Aula versammeln zum sogenannten Montagmorgenauftakt, und wir beginnen dann, also Grundschule, alle Grundschüler und alle Schüler des Gymnasiums versammeln sich da, und wir beginnen dann die Woche gemeinsam mit Schülerpräsentationen und auch ja mit Ansagen, was in der Woche so los ist, und am Ende werden die Geburtstage vorgelesen. Und da haben wir extra mal einen Montagmorgen-Auftakt zum Thema Corona gemacht. Wie sollten wir uns verhalten und wie schützen wir uns? Und so ist das Thema bei uns hier so langsam reingeschlichen. Und wir waren dann 2 Wochen in Ferien, Frühlingsferien hier. Und mitten in diese Frühlingsferien ist dann diese Bombe geplatzt, dass Abe die Schulen gebeten hat, erstmal zu schließen wegen Corona. Also ich befand mich damals auf einer Insel in der Nähe von Okinawa auf Ishigaki und da kam das irgendwie über die Presse. Und jetzt komme ich zum Anfang meiner Ausführungen, als ich sagte, ja, man muss die japanische Gesellschaft verstehen. Aber hat nicht gesagt, ihr müsst die Schulen schließen, sondern er hat die Schulen gebeten zu schließen. Und das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Corona-Zeit hier zieht. Also das Gesellschaftsverständnis ist, dass man sich an solche Vorgaben hält. Aber es gibt kein klassisches Kontrollsystem, ja, also dass jetzt jemand tatsächlich auch, wenn er sich an die Vorgaben nicht hält, bestraft wird oder dass er kontrolliert wird, sondern da ist eher sozusagen die gesellschaftliche Kontrolle spielt hier eine sehr große Rolle. Und deswegen war das für uns von Anfang an relativ schwierig, weil wir keine konkreten Vorgaben hatten. Wir hatten nur die Bitte der Regierung übermittelt bekommen, bitte schließt eure Schulen, bis auf Weiteres.
Wow.
Und, ja.
Und gibt es gleichzeitig ein Kultusministerium in Deutschland, das dir auch eine Bitte übermittelt hat?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nee, also wir haben die KMK, also die Kultusministerkonferenz, hat einen Unterausschuss, den Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland, die sozusagen schulaufsichtliche Funktion haben für uns. Insbesondere halt bezüglich der Abschlüsse, die wir erteilen. Wir erteilen ja Abschlüsse, die in Deutschland voll anerkannt sind. Von daher müssen wir eben auch uns an die Vorgaben der KMK halten. Und die haben dann auch, das fing, glaube ich, auch im März an dann, weil das ja in mehreren Ländern hier in Asien anfing, in China war es zuerst, dass sich da Corona manifestierte, haben die regelmäßig Rundbriefe geschickt, in denen insbesondere halt die Frage, wie soll Leistungsbewertung aussehen, wenn die Schule geschlossen ist, wie sollen die anstehenden Prüfungen abgenommen werden. Dazu muss man auch wissen, dass wir hier im Auslandsschulwesen die Abiturprüfungen zu Beginn des zweiten Halbjahres, der 12 schon, erledigen, die schriftlichen. Da, jetzt merkt man wieder so ein bisschen die Hoheit der KMK, da wir die schriftlichen Prüfungen hier durchführen, erst korrigieren, zweit korrigieren, dann nach Deutschland schicken und dann werden die nochmal sozusagen dritt korrigiert, gegenkorrigiert und von dort werden auch die endgültigen Noten festgelegt. Deswegen ist es ein relativ langer oder aufwendigerer Prozess, deswegen werden die schriftlichen Klausuren schon relativ früh geschrieben und das fiel halt genau in diese Zeit. Also ich erinnere mich noch, dass in China, also Shanghai und Peking, glaube ich, und Hongkong, wenn ich richtig liege, dass die ihre schriftlichen Klausuren zu dem Zeitpunkt gar nicht schreiben konnten, weil eben die Schulen auch geschlossen waren und die ihre Termine verschieben mussten. Wir hatten Glück, wir hatten das gerade noch vor den Frühjahrsferien und unsere Schüler sind dann erstmal nicht mehr in die Schule gekommen, aber hatten immerhin ihre Klausuren schon erledigt.
Und wenn du jetzt auf die Zeit schaust, die die vergangen ist, Corona, Hybridunterricht, Homeschooling, was an Schulstruktur hat sich dauerhaft für dich geändert? Gibt es jetzt mehr Hybridunterricht bei euch? Sind digitale Tools im Schulalltag angekommen und bleiben auch und sind Teil von Arbeits- und Unterrichtsorganisation geworden?
Auf jeden Fall. Also wir waren nicht vorbereitet, muss man ehrlicherweise sagen. Also diese Schulschließung aus den Ferien heraus hat uns sehr viel abverlangt, weil wir nämlich innerhalb von einer Woche irgendwie ein System haben mussten, um den Unterricht fortführen zu können. Das haben wir nach Meinung eigentlich aller in der Schulgemeinschaft sehr gut hinbekommen. Wir haben damals auf die Lernplattform Nerdle gesetzt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist mal entwickelt worden an der deutschen Schule Silicon Valley und ist eigentlich nicht für Distanzlernen entworfen worden, sondern eben für den Einsatz im Regelbetrieb. Aber wir haben uns für die entschieden, weil diese Lernplattform den Vorteil hatte, dass die Schüler sich eingeloggt haben und sie haben ihren Stundenplan als erstes gesehen und konnten dann auf die jeweilige Stunde und das Fach klicken und haben dann alle Materialien gefunden und Videolinks und was man eben dann so alles im digitalen Lernen während einer Schulschließung so gemacht hat. Und das fanden wir halt sehr günstig, weil wir gar keine Zeit hatten, mit den Schülern irgendwas zu trainieren oder mal zu üben oder mal auszuprobieren. Die saßen halt alle zu Hause, durften nicht mehr in die Schule und wir wollten halt von Anfang an sofort Unterricht machen. Und das ist damit relativ gut gelungen. Das haben wir 3 Monate gemacht, Ende des Schuljahres. Also im Juni konnten wir wieder zurück und haben dann 5 Wochen lang so ein Wechselsystem gehabt. Also hatten die Klassen halbiert, damit die Schülerzahlen geringer sind. Und an dem einen Tag war die eine Hälfte da, an dem anderen die andere. Dann sind wir in die Sommerferien gegangen und seit diesem Schuljahr haben wir nicht mehr geschlossen. Also wir sind seitdem in Präsenz mit vielen Regelungen und Vorgaben, was nicht möglich ist. Also so ähnlich wie das in Deutschland, glaube ich, jetzt gerade auch ist. Aber wir haben eigentlich in Präsenz unterrichtet. Und von daher, deine Frage zielte darauf ab, was haben wir mitgenommen? Wir haben sehr viel mitgenommen, weil wir das, was wir in diesen 3 Monaten über die Lernplattform gelernt haben, also wie kann ich mit digitalen Medien unterrichten, wenn ich die Schüler nicht vor mir habe, weil wir das jetzt mit in den Unterricht rübergenommen haben. Wir haben die Lernplattform gewechselt, weil der Support bei Nerdl an fast nur einer Person hing und da auch so die Signale kamen, dass er ein Stück weit an seine Kapazitätsgrenzen geraten ist. Und wir arbeiten seit September mit der HPI Schulcloud, die wirst du wahrscheinlich kennen, vermutlich, weil die in Deutschland auch bekannter ist, und haben das Glück gehabt, dass ich genau zum nächsten Schuljahr eine Kollegin hierher geholt habe, die aus Berlin kommt, die von einer Informatikerschule kommt, die das Ganze aufgesetzt hat und von Anfang an permanent Fortbildung für die Kollegen angeboten hat. Also nicht nur in der Nutzung der Lernplattform, sondern auch überhaupt im digitalen Unterrichten. Und so war das sehr niedrigschwellig für die Kollegen, immer wieder mal reinzugucken, immer wieder an was teilzunehmen und sich und neuen Input zu kriegen, sodass jetzt die HPI Schulcloud bei uns, sag ich mal, als Teil des Unterrichts und auch Teil des Austauschs von Materialien und so weiter eigentlich fest etabliert ist.
Das klingt auch für euch nach einer ziemlich steilen Lernkurve in den letzten Monaten.
Ja, das kann man wohl sagen, ja. Also es war natürlich sehr herausfordernd. Ich habe es eben schon gesagt, so dieses ins kalte Wasser geschmissen werden, aus den Ferien heraus irgendwas organisieren müssen. Ja, wir hatten das Empfinden, dass wir gar nicht anders können, weil wir halt eine Privatschule sind, wo die Eltern auch entsprechend viel Geld für zahlen und Ansprüche zu Recht formulieren, dass ihr Kind auch in so einer Zeit weiter beschult werden muss. Und ja, da, ich weiß nicht, das ist in Deutschland ja, glaube ich, auch nicht anders gewesen. Da blieb uns ja gar nichts anderes, als möglichst schnell, möglichst viel mitzunehmen und auszuprobieren und sich auszutauschen, um möglichst viel zu lernen, wie man sowas machen kann.
Und neben der HPI Schulcloud als Lernmanagementsystem, was hat sich noch verändert, wenn du jetzt sagst, mal angenommen, Pandemie fadet aus, Schule ist wieder etwas wie vor 2 Jahren. Was ist dann noch alles anders in Yokohama an der deutschen Schule?
Also wir haben hier in diesem Jahr, also in diesem Schuljahr, auch immer wieder Wellen gehabt, wie in Europa auch, also 2. Welle, 3. Welle, die zu einem sogenannten State of Emergency, so nennt man das hier, also Notstand, geführt haben. Dieser Notstand ist auch wiederum mit Empfehlungen verbunden. Der letzte jetzt, der gerade wieder zurückgenommen wurde oder für beendet erklärt wurde, hat vorgesehen, dass Restaurants abends nur bis 19 Uhr aufhaben dürfen, dass kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf und so weiter. Dass man sowieso zu Hause arbeiten soll, möglichst nicht die Bahn benutzen soll und so weiter. Und diese Zustände haben bei uns natürlich dazu geführt, dass wir alles getan haben, um Infektionen oder die Ausbreitung von Infektionen an der Schule zu verhindern. Unsere größte Prämisse war immer, möglichst in Präsenz, möglichst lange zu unterrichten. Aber um sozusagen die Infektionsausbreitung möglichst gering zu halten, haben wir sehr strikt unsere Abteilungen getrennt, also Kindergarten, Grundschule und Gymnasium. Die Kollegien arbeiten voneinander getrennt schon das ganze Jahr, was eigentlich blöd ist für eine Auslandsschule, weil das eine Stärke von Auslandsschule ist, dass man alle Systeme oder alle Abteilungen an einem Ort hat und zusammenarbeiten kann. Die Kinder sind voneinander getrennt und zusätzlich haben wir jetzt insbesondere in der Schule auch noch die Jahrgänge voneinander getrennt, nicht personell, also nicht von der Lehrerversorgung her, aber von der für die Schüler, dass sie möglichst nur in ihrer, ich glaube, Kohorte ist das Wort, was man in Deutschland dafür benutzt, also bei uns in den Jahrgangsstufen zusammen sind. Was wir noch gelernt haben, ich glaube, so ein bisschen zielt deine Frage darauf ab, oder was wir noch mitgenommen haben, zwangsläufig durch diese Situation ist natürlich, dass wir viele Meetings und Treffen eigentlich nur noch online abhalten. Und zwar das jetzt schon das ganze Jahr über. Das ist bei Konferenzen, also wir haben Gesamtkonferenzen, wo eben alle Erzieher, alle Grundschullehrer, alle Sek-Lehrer teilnehmen. Dann solche Konferenzen haben wir durchweg jetzt in diesem Schuljahr online abhalten müssen. Aber auch, das ist eben auch eine Besonderheit, finde ich, wir haben Schulentwicklungsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen und die voranbringen. Auch die haben überwiegend eben online arbeiten müssen.
Und die werden auch danach wahrscheinlich online arbeiten, weil es einfach Vorteile hat, zeitlich sich zusammenzufinden und nicht
Genau.
alle noch am
Du
Nachmittag
triffst
an
einen
der
guten.
Schule warten müssen, auf den, der noch zuletzt unterrichtet, bis es dann losgehen kann mit dem Meeting.
Ja, du triffst also genau den richtigen Punkt. Das erleichtert ja durchaus auch das Zusammenkommen von mehreren Menschen, wenn man sagen kann, ach, da muss ich jetzt nicht, also wenn jemand in Tokio wohnt und dann nicht abends nochmal nach Yokohama muss, kann man solche Dinge eben auch online gestalten. Im Übrigen auch Vorstandssitzungen, also die Auslandsschulen werden ja durch einen Schulvorstand geleitet. Auch diese Vorstandssitzungen sind bei uns das ganze Jahr nur online gelaufen jetzt.
Und du denkst, es wird auch der Standard
Ja,
bleiben.
also bei den Vorstandssitzungen ist es tatsächlich von Vorteil, weil das sind ja alles schon auch berufstätige, ehrenamtliche Eltern, die so eine Schulvorstand, in so einem Schulvorstand arbeiten. Da ist es natürlich für alle auch ein Stück weit einfacher gewesen, in diesem Schuljahr an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen, von zu Hause oder vom Büro aus, als wenn man noch irgendwie Termine koordinieren muss und dann auch nach Yokohama in die Schule fahren muss. Also das ist schon auch von Vorteil.
In meiner Vorbereitung habe ich gedacht, das muss ja, also in Japan die deutsche Schule führen, das muss ja ein wahnsinniger Druck sein, denn Japan ist ja zumindest nach PISA-Maßstäben eines der leistungsstärksten Länder im OECD-Raum. Und es geht ja gar nicht anders. Man muss ja dann auch so ein bisschen mit der Umwelt, mit den japanischen Schulen, die einen umgeben, sich beschäftigen. Dann habe ich so interessante Sachen recherchiert und entdeckt, zum Beispiel, dass japanische Lehrkräfte eine zeitlich begrenzte Lehrerlizenz haben und die auch wirklich erneuert werden muss mit Prüfungen. Hast du da Einblicke?
Also wir haben japanische Lehrkräfte, aber ausschließlich diejenigen, die eben die Sprache Japanisch bei uns unterrichten. Von daher, alle anderen Lehrkräfte, die wir haben, sind im Grunde ausgebildet in Deutschland und haben auch in Deutschland ihre Abschlüsse erworben. Von daher haben wir ganz wenige solche Lehrkräfte und da die in unserem System arbeiten, unterliegen die im Grunde auch unseren Regularien, sage ich jetzt mal. Und da ist es ist so eine Überprüfung ja eigentlich nur durch mich vorgesehen, sage ich jetzt mal. Also der Schulleiter an sich ist natürlich verpflichtet, auch Einblick zu nehmen in die Unterrichtsqualität, die an der Schule herrscht.
Ja. Hast du sonst über deine Zeit viel über die japanische Schule lernen können, die klassische staatliche oder private japanische Schule mit japanischen Schülerinnen und japanischen Eltern?
Tatsächlich nicht viel. Das ist bedauerlich. Aber ich sag mal, gut, 1,5 Jahre jetzt sind wir in dieser Corona-Situation. Da sind wir sowieso sehr stark isoliert gewesen. Ich bin jetzt erst 3 Jahre hier. Zu Beginn hatte ich Kontakt mit japanischen Schulen, insbesondere mit einer Schule in Yokohama, einer christlichen Mädchenschule, die eben auch Deutsch anbieten, ich sag mal so eher auf AG-Niveau, so dass man das also nicht mit einem Abschluss verbunden, sondern dass man so freiwillig noch Deutsch unterrichten kann. Die waren sehr stark daran interessiert, mit uns Kontakt zu halten. Die habe ich auch besucht. Und daraus hat sich so eine, ja, so eine, wie soll ich sagen, so ein netter Austausch eigentlich ergeben. Die haben uns eingeladen, einfach mal über Deutschland zu berichten im weitesten Sinne. Ja, also da sagten die Kinder, die Mädchen haben halt Interesse an Deutschland. Und dann haben sich tatsächlich bei uns Schüler gefunden, auch teilweise Kollegen gefunden, die dann am Wochenende an diese Mädchenschule gefahren sind und denen zu unterschiedlichsten Themen was erzählt haben und sich mit denen ausgetauscht haben.
Spannend.
Das ist möglich bei uns, weil wir eine Schule sind, die ja, die so eine besondere Mischform an Klientel hat. Unsere Schule, muss man wissen, hat 60% halbjapanische Kinder. Also 40% sind im Grunde Expat-Kinder, also deutsche Familien, die für einen begrenzten Zeitraum hierher kommen, weil die Eltern beruflich hier hierher kommen. Aber 60% sind tatsächlich aus Familien, wo ein Elternteil japanisch ist. Und die sprechen dann auch Japanisch und Deutsch. Von daher ist diese Konstellation für diesen Austausch natürlich optimal. Denn die Kinder dort, die haben ein Interesse an Deutschland, ein Interesse an Deutsch. Aber das deutsche Sprachniveau ist gar nicht gegeben, um sich da auf Deutsch auszutauschen. Also von daher ist das für die eine echte Win-Situation gewesen, mit uns zu arbeiten, weil wir eben Kinder haben oder auch Mitarbeiter, die halt auch fließend Japanisch sprechen und auf die Art und Weise ja da so ein bisschen unsere deutsche Kultur im weitesten Sinne oder was die Kinder eben interessiert, auch weitergeben können.
Nun liest man ja, dass die japanischen Eltern auf besondere Weise mit einbezogen werden in den Bildungsauftrag. Und man liest dann ja auch immer von den Juku, den ja, Paukschulen oder Nachhilfeschulen, die so für spezielle Prüfungen und Leistungstests vorbereiten sollen und in denen japanische Kinder nach der Schule noch viele Stunden verbringen. Gibt es dieses Phänomen dann an der deutschen Schule auch oder merkst du, dass das bei euch eher nach deutschen Mechanismen, Strukturen oder Standards läuft? Also am Nachmittag eher die Musik, der Sport und etwas Hausaufgaben, aber eben nicht das so harte Pauken, wie man es zumindest aus Studien und aus Medienberichten in Japan immer wieder liest.
Ich denke, das gibt es bei uns an der Schule auch. Aber es ist nicht die Mehrheit, das auf keinen Fall. Also das, was ich sagte über die Zusammensetzung, das spiegelt sich da schon auch. In Japan sind an den Schulen eben auch die Club-Aktivitäten wichtig. Das wirst du wahrscheinlich auch gehört haben. Mhm. Also dass ja gerade in Junior- und Senior-Highschools Sportclubs wichtig sind und Kalligrafie, Malerei und so weiter. Und diese Club-Aktivitäten finden in der Regel dann eben auch im Anschluss an die Schule statt. Und das ist bei uns auch stark angefragt. Also da haben die Kinder auch Interesse. Aber du hast recht, wir haben schon auch Kinder, insbesondere wenn es um die japanische Sprache geht, die dann am Wochenende auch noch extra eben Japanisch lernen. Das liegt auch daran, dass unser Japanischunterricht, also wir haben Japanisch-Muttersprachenunterricht bis zum Abitur im Übrigen und die Kinder können auch Japanisch als Abiturfach bei uns belegen. Aber dieser japanische Unterricht erreicht natürlich nicht das sprachliche Niveau, das man an einer japanischen Schule erreicht. Ist irgendwie auch, glaube ich, für jeden oder nachvollziehbar, weil die Kinder ja in der deutschen Schule überwiegend auf Deutsch unterrichtet werden, ist sozusagen dieses japanische Sprachbad an der Schule nicht ausreichend, um so ein hohes Sprachniveau zu erreichen. Aber das ist eben auch ein Grund, warum Eltern ihre Kinder dann abends oder am Wochenende noch zusätzlich Japanisch lernen lassen.
Aber die pauken eben nicht Naturwissenschaften und Mathe und machen da eine Kluft auf zwischen den einen und den anderen Schülern, die das machen oder nicht machen, weil die Eltern das entweder pushen oder nicht, sondern es ist dann eben eher ergänzend.
Also ich würde sagen, es gibt es natürlich, also für uns ist es in der in der Zeit der Schulschließung aufgefallen, ne? Also wo wir eben mit der Lernplattform gearbeitet haben, dass man da gesehen hat, zu welchen Zeiten die Kinder teilweise noch ihre Aufgaben hochladen oder arbeiten. Da haben wir schon wirklich auch oft gesagt, und ich glaube, wir haben sogar so eine Empfehlung an die Eltern geschrieben, meine ich mich zu erinnern, dass sie gesagt haben, nee, besser nur bis 19 Uhr, ja, und danach sollen die Kinder eigentlich nicht mehr noch vorm Rechner sitzen und ihre Aufgaben erledigen, weil wir das Gefühl hatten, dass das so ein bisschen Überhand nahm, dass die da auch noch nachts gearbeitet haben. Also es gibt es schon, und es ist aber nicht die Mehrheit. Und ich sehe auch tatsächlich nicht, weil du sagtest, dass da so eine Kluft entsteht, das sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt, nee.
Wie leicht ist es dir eigentlich gefallen, in diesen Monaten der Pandemie, als gerade auch so viel Veränderung losging, das Kollegium mitzunehmen und fortzubilden? Und wie hast du das gemacht?
Ja, das ist wirklich nicht einfach gewesen, das stimmt. Also wir hatten, als wir also aus den Ferien kamen und umgestellt haben auf Distanzlernen, hatten wir genau einen Tag, um das Kollegium nochmal zusammenzubringen, und haben an dem Tag wirklich von morgens bis abends Schulung gemacht und Einführung. Und danach waren alle zu Hause, haben alle irgendwie zu Hause gesessen. Und da haben wir schon auch gemerkt, es geht ja nicht nur darum, sozusagen die technischen Fähigkeiten umzusetzen, sondern auch, es geht auch um den Austausch, den kollegialen Austausch, der so ein bisschen schwieriger oder deutlich schwieriger wird, wenn jeder nur noch zu Hause sitzt. Und ich habe da mit meinem Schulleitungsteam, wir sind, wie viel sind wir? Ich glaube 8 oder 9 Leute, haben wir das Kollegium in Kleingruppen aufgeteilt und haben dann regelmäßige Feedback-Gespräche in diesen Kleingruppen gemacht. Also jeder hat so eine Gruppe gehabt von 5, 6 Kollegen und man hat sich getroffen und hat sich einfach darüber ausgetauscht, wie läuft es, wo sind Schwierigkeiten, was braucht ihr noch, wo ist noch Bedarf. Und diese Treffen haben wir regelmäßig gemacht und dann haben wir uns wieder als Schulleitungsteam zusammengesetzt und haben einfach mal berichtet, was so aus allen von allen Seiten kam und haben dann entsprechend was auch immer, Tutorials angeboten oder Plattformen, wo man sich austauschen kann oder nochmal ein Treffen zu bestimmten Themen online. Also so haben wir das Kollegium relativ versucht, relativ eng zu begleiten.
Und ich würde raten, dank eines relativ hohen sozioökonomischen Standards in der Schülerschaft hattet ihr jetzt nicht viele Probleme, was die Geräteverteilung bei den Schülern angeht. Jeder hat wahrscheinlich sein Internet und Tablet oder Laptop oder beides gehabt, als es dann losging.
Ja, also das würde ich sagen. Es gab einzelne Fälle, wo wir dann gemerkt haben, dass es Schwierigkeiten gab, insbesondere halt, das muss man sich auch klar machen, bei den Familien, die mehrere Kinder haben und auch noch mehrere Kinder in unterschiedlichen Abteilungen oder Jahrgangsstufen. Also wenn man 2 Grundschulkinder hat und ein Kind in der 7. Klasse, die alle gleichzeitig zu Hause sitzen und über das Distanzlernen ja alle ein Gerät brauchen, an dem sie arbeiten können, da haben Familien schon mal dann irgendwie so auch Zeiten organisieren müssen, wo sie die Geräte verteilen, ne? Also da kann der eine jetzt mal an den PC und der andere muss am iPad arbeiten und so weiter. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass die Versorgung mit Endgeräten in den wenigsten Fällen eine Schwierigkeit war. Also höchstens die Organisation der Nutzung dieser Geräte.
Und kannst du dir vorstellen, gerade auch als deutsche Schule, dass in Zukunft teilweise Unterricht von Lehrern gemacht wird, die gar nicht an der Schule sind? Man könnte sich das jetzt gerade ja für euch vorstellen. Wir brauchen da noch einen Mathelehrer, der Mathe auf Deutsch unterrichtet. Den haben wir einfach gerade nicht da in Tokio oder in Yokohama. Aber hey, dann nehmen wir den eben aus Leverkusen. Der kann sich ja einschalten und die Klasse unterrichten, wenn das mal sein muss, über 3 Monate. Gibt es solche Gedanken innerhalb der Community, der deutschen Schulen im Ausland?
Ja, also ich sag mal jetzt von der anderen Seite her, es gab bei uns das Problem dieser strikten Abschottung von Japan. Also, dass man fast nicht, also ich konnte ja über ein Jahr lang gar nicht ausreisen, dann wäre mein Visum verfallen, wenn ich ausgereist wäre und wäre ich gar nicht mehr zurückgekommen. Im Anschluss dann kam jetzt die Phase, wo ganz strikte Quarantänebestimmungen sind, wenn man ausreist und wieder einreist. Und da hatten dann viele Familien, also insbesondere die deutschstämmigen Familien, also Expat-Familien, natürlich den Wunsch, ich glaube, es waren die Weihnachtsferien, die wir 3 Wochen haben, nach Deutschland zu reisen, um mal wieder die Verwandtschaft und die Freunde in Deutschland sehen zu können. Aber wenn man das jetzt ausrechnet, 3 Wochen Ferien, 2 Wochen Quarantäne und die Schule beginnt dann nach 3 Wochen wieder, war das ein Problem. Und da gab es tatsächlich so aus dieser Teil unserer Klientel den Wunsch, doch einfach ja den Unterricht danach erstmal online wieder stattfinden zu lassen. Also von daher, das Thema gab es, aber dadurch, dass unsere Klientel überwiegend hier vor Ort ansässig ist, für die war das natürlich keine Option, sowas zu machen. Wir hatten noch eine weitere Situation im letzten Sommer, auch aufgrund dieser Einreisebestimmung, dass gar nicht klar war, ob unsere neuen Kolleginnen und Kollegen alle einreisen dürfen. Das war lange offen. Also das muss man ja auch wissen, so Auslandsschulen unseres Typs haben auch eine relativ hohe Fluktuation im Kollegium. Also so etwa ein Viertel des Kollegiums wird jedes Jahr ausgetauscht im Moment. Das heißt, wir hatten dann entsprechend die neuen Kollegen rekrutiert, aber die bekamen keine Visa, beziehungsweise das Ganze wurde verzögert. Und da hatten wir aber auch schon die Verträge unterschrieben. Und da haben wir eben auch gesagt, naja, die haben jetzt ihren Job in Deutschland aufgegeben, die können wir jetzt nicht hängen lassen, wenn die nicht ins Land kommen. Dann würden wir auch so ein Modell fahren, das hatten wir mit denen vereinbart. Dann hätten wir gesagt, wir müssen gucken, wie die von Deutschland aus jetzt online den Unterricht hier vor Ort machen. Aber das ist natürlich keine Lösung, die wir jetzt ernsthaft für gut befunden haben, sondern es war eher so eine Notlösung. Wir haben einen Fall, also ich denke mal, was klar ist, ist die Zeitverschiebung ist natürlich eine große Herausforderung an der ganzen Sache. Ja, also wenn die Kinder hier vormittags unterrichtet werden, ist es nachts in Deutschland. Das kann man wahrscheinlich machen, aber so richtig überzeugend ist es, glaube ich, nicht. Wir haben einen Fall hier von einer Schülerin, die am Unterricht in Singapur teilnimmt. Aber auch das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil das natürlich Systeme sind mit unterschiedlichen Stundenplänen, die dann irgendwie auch abgestimmt werden müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind froh, dass wir es nicht nutzen mussten bisher, dass wir eben alle vor Ort haben und das in Präsenz machen können. Als Notlösung haben wir es tatsächlich auch schon mal andenken müssen und auch angedacht, ja.
In einem Interview mit dir habe ich gelesen, dass du während der Pandemie besonders versucht hast, soziale Interaktion unter den Schülerinnen weiter zu ermöglichen. Wie habt ihr das denn organisiert? Wahrscheinlich auch mit Videokonferenz, aber das ist ja immer nur erstmal das Tool. Das muss ich ja dann auch operationalisieren und schauen, wie kommen denn die Menschen zusammen? Und gerade wenn es eine Kultur ist, die sehr stark die Clubs am Nachmittag auch nachfragt, was habt ihr euch da einfallen lassen?
Also, wir sind eine Ganztagsschule und haben auch einen Bereich, der heißt bei uns jetzt Koku-Bereich, kokurrikulare Aktivitäten, die sozusagen den Ganztag mit unterschiedlichen Angeboten gestalten, die auch ein Stück weit Schulsozialarbeit betreiben. Und insbesondere die haben dann auch nachmittags Online-Treffen angeboten, unterschiedliche Dinge, auch gemeinsames Basteln und so weiter, was man sich so vorstellen kann, wo man einfach sich einwählen konnte und teilnehmen konnte oder einfach eine Sprechstunde gemacht. Also all diese Dinge hat dieser Bereich auf den Weg gebracht. Ich selber habe so ein bisschen versucht, ich habe es eben schon erzählt, mit diesem Montagmorgen-Auftakt, der in der Schule war, dieses Konzept fortzuführen in der Pandemie. Ich habe das dann eben als Video gemacht, das jeden Montagmorgen an die Familien versendet wurde. Das habe ich einfach so, sage ich mal, aus dem Impuls heraus gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ja, man braucht etwas, was diese gesamte Schulgemeinschaft so zusammenhält. Ja, also so einen fixen Termin, wo alle dasselbe sehen und erleben und miteinander wieder zusammenkommen. Und das hat sich dann im Laufe der Pandemie so entwickelt, dass immer mehr Beiträge von den Klassen oder von unterschiedlichen Abteilungen kamen, die dann im Grunde auch in eine Kommunikation mit allen anderen getreten sind durch diese Beiträge. Das war eigentlich eine sehr wertvolle Sache, dass wir das fortgeführt haben.
Cool. Ja, wir haben das in der Firma auch, das Monday Morning Stand-Up.
Ah,
die
cool.
Morgenstehung, ja, den Morgenkreis, und das ist immer ein Energiebringer. Ja. Auch wenn da 150 Menschen teilnehmen, die sagen dann nicht alle, was sie vorhaben in der Woche, sondern dann spricht immer einer für sein Team. Aber wir lieben auch genau dieses, wir nehmen uns gemeinsam etwas vor, wir committen uns vor allen, dass wir das machen wollen. Und wenn wir dann um 10.12 Uhr, das ist immer genau der Moment, an dem alle sich einschalten, 10.12 Uhr, weil dann ist man auch pünktlich, 10.10 Uhr, dann kommt man eine Minute zu spät oder zwei, aber bei 10.12 Uhr wissen alle, es muss auf die Minute pünktlich losgehen.
Ah, clever.
Wenn man dann am Start ist, dann gibt einem das schon einen Kick, und man muss sich da vor allem auch strukturieren und überlegen, was will ich denn eigentlich sagen, was wollen wir denn als Team eigentlich machen. Das passiert dann immer am Montag davor, und wir haben am Freitag immer die Town Hall, das Zusammenkommen von allen, und dann gibt es auch Präsentationen von Dingen, die fertig geworden sind. Und einzelne Mitarbeiterinnen stellen ihre Sache vor. Ich habe noch eine weitere Frage, Wolfram. Wir Deutschen in Deutschland sind ja nun zum ersten Mal mit Masken, mit medizinischen Masken im öffentlichen Raum konfrontiert worden durch die Pandemie, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, überall eigentlich. Und von meinen Reisen in Asien und auch in Japan kenne ich, und das kennt man ja auch aus den Medien, dass es da eine ganz andere Disziplin, Maske zu tragen, schon viel länger gibt. Ja, wenn ich also auch mal einen Schnupfen habe, dann setze ich selbst eine Maske auf und schütze meine Mitmenschen. Hast du schon manchmal mit Kollegen darüber gesprochen, ob das eine Kultur ist und eine Disziplin, die auch nach der Pandemie in Ländern wie Deutschland Einzug halten kann?
Also, du hast es super beschrieben. Also genau so ist es in Japan. Das war hier nie ein Diskussionsthema. Also hier wurde nie diskutiert, muss ich Maske tragen oder muss ich nicht Maske tragen. Selbst bei unseren Grundschulkindern ist es selbstverständlich. Im Kindergarten sind wir da gar nicht so strikt, weil wir auch sagen, naja, die Kinder können sie nicht so, sag ich mal, so zielgerichtet auch mit Masken umgehen. Die tauschen dann ihre Masken oder was auch immer, was dann auch nicht sinnvoll ist. Aber die müssen ja auch die Sprache erlernen, das ist ja bei uns auch wichtig, dass die Kinder, die eben halb japanisch sind oder japanischstämmig, viel mit Deutsch in Kontakt kommen. Und dann müssen die natürlich auch sozusagen das Gesicht sehen, wie das Gesicht spricht, sage ich mal. Aber in allen anderen Abteilungen wird bei uns ohne Probleme Maske getragen. Der einzige Ort, wo das so ein bisschen lockerer gehandhabt wird, ist natürlich im Sport. Gerade draußen, wenn draußen Sport gemacht wird. Das ist auch hier ein Thema in Japan. Das wird auch immer wieder gesagt, bevor jemand zusammenklappt, ja, weil er keine Luft mehr kriegt beim Sport, lieber die Maske so ein bisschen runterziehen. Aber ansonsten ist das hier überhaupt kein Thema. Das hat mich jetzt, als ich im März war, ich eine Woche in Deutschland, auch ein Stück weit überrascht, dass in Deutschland da eine ganz andere Haltung dazu da ist. Also habe ich es wahrgenommen, dass es eher als sehr lästig empfunden wird, Maske zu tragen. Das ist hier überhaupt nicht verbreitet. Also hier würde ich sagen, wenn ich mich draußen bewege, 90-95% aller Menschen tragen eine Maske, auch draußen auf der Straße und überall, und bei uns in der Schule ist das genauso. Also da ist es, gab es auch nie eine große Diskussion darüber. Das ist sehr selbstverständlich, ja.
Ja, und es wäre eigentlich ja, also ich erinnere mich auch an Zeiten vor der Pandemie, in denen ich mich schon geärgert habe, wenn ich dann den Schnupfen oder den kratzenden Hals hatte und genau wusste, naja, Tag davor saß halt jemand mit Schniefnase neben mir in der U-Bahn oder im Meeting und hat sich noch halb krank in die Firma geschleppt. Manchmal habe ich schon gesagt, das ist eigentlich Körperverletzung. Erkältet oder krank, ungeschützt in die Nähe anderer Menschen zu gehen. Und ich hoffe manchmal eigentlich, dass wir in Deutschland als Gesellschaft das lernen und das aus der Pandemie mitnehmen. Nicht nur, wenn es Corona gibt, sondern auch, wenn es die Grippe oder den gewöhnlichen Herbst- und Winterschnupfen gibt. Zu sagen, ich passe jetzt mal auf die anderen auf und ich oute mich, ja, mit der Maske, dass ich da was habe. Aber ich lasse ja genau nichts raus.
Absolut. Also es ist auch, so haben auch alle mir hier bestätigt, dass seitdem wir Maske tragen, sie viel weniger Infektionen haben. Also alle miteinander, ja. Also auch, weil die Kinder ja natürlich auch Masken tragen. Das ist ja in der Schule auch nochmal für Lehrkräfte oder auch Kindergarten natürlich eine besondere sag ich mal, eine besondere Herausforderung, sich da nicht zu infizieren, wenn jemand mit Erkältung oder wie auch immer in die Schule kommt. Aber durch das Maske tragen ist das ganz augenfällig, dass das viel weniger geworden ist und dass alle viel weniger krank geworden sind.
Ja, wird spannend zu sehen, wie sich bei euch der Alltag dann so einschleift in den nächsten Jahren und ob in Deutschland auch was davon hängen bleibt.
Also wir sind hier, was das Impfen angeht, ja noch weit im Rückstand. Also das ist ein bisschen die große Sorge hier im Moment, dass wir da zu lange warten müssen. Also bei uns noch niemand geimpft, doch ein Kollege ist geimpft, weil er schon über 60 ist. Aber für alle anderen gibt es auch noch kein Impfangebot. Und ich denke mal, das ist der nächste Schritt, der in Japan jetzt auch mal relativ bald erledigt werden muss, damit auch alle wieder ein bisschen sicherer sich fühlen.
Wolfram, wir sind mit unserer Zeit durch. Ich fand das super interessant. Ich glaube, wir haben ganz viel Werbung gemacht für deutsche Schulen im Ausland, für Japan. Und das gehen die Bewerbungen ein nach diesem Podcast. Und ich freue mich, dass wir Zeit hatten, einmal zu hören, wie es dir in den letzten Monaten erging.
Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, einfach mal auch nochmal zu rekapitulieren, was waren so die Herausforderungen und wie haben wir das gemanagt. Und du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
Danke dir. Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast@sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.